Radio 1, das Berlinale Radio.
Unser erster Gast in dieser zweiten Stunde hat Filmgeschichte geschrieben und das wissen alle, die hier sind. Natürlich, wahrscheinlich wären sie sonst auch gar nicht hier. Wir wissen alle, dass er den Begriff der Heimat neu definiert hat. Also Heimat, ein Begriff, der verkommen war, der missbraucht wurde von den Nazis natürlich vor allem, aber auch durch den Kitsch der Heimatfilme. Durch seine Heimatfilme ist neu bestimmt worden, was Heimat für Menschen wirklich bedeutet. Und er hat mit diesen großen Filmen eben auch Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. Und er arbeitet natürlich unentwegt weiter. Er ist ja nicht nur ein Denkmal der deutschen Filmgeschichte, das übrigens auch. Aber er ist eben auch ein sehr aktiver Filmemacher. Vielleicht haben Sie vor kurzem gesehen, Filmklasse 23, ein ganz, ja, Sie haben es gesehen, wirklich beglückender Film, finde ich, nicht nur über Filme machen, sondern auch über Leben, über Begegnungen, über Erinnerungen. Und jetzt ist schon wieder ein neuer Film da. Das ist wirklich faszinierend. Läuft hier in dieser wunderbaren Reihe Berlinale Special. Also heute war übrigens die Premiere und er hat sich's nicht nehmen lassen, nach der Premiere zu uns zu kommen. Da sind wir sehr dankbar für. Herzlich willkommen, Edgar Reitz. Und der Film heißt Leibniz, Chronik eines verschollenen Bildes. Habe ihn mir auch gestern mit großem Vergnügen angesehen. Es ist ein Denkvergnügen auch. Es ist auch ein filmisches Nachdenken darüber, was ist Bildproduktion, würde ich sagen. Aber erstmal die Frage ganz einfach, also Sie sind ja 92 Jahre alt geworden und es hört nicht auf. Und ich finde das wunderbar. Ich habe Manuel de Oliveira vorhin kurz zitiert, der in Cannes immer noch mit über 100 Jahren sehr schöne neue Filme vorgestellt hat. Und bei Ihnen ist die Kreativität ganz offensichtlich auch so unerschöpflich?
Also ich habe ja den Oliveira wirklich persönlich mal kennengelernt. Mhm. Da war ich Mitglied der Jury in Venedig und wir gaben ihm einen Preis. Da war er fast 100 Jahre alt und wir dachten, wir müssen ihn im Rollstuhl auf die Bühne fahren. Aber dann kam er und hechtete über die Bühnenkante und stand da wie ein Knabe. Ja, und also das war wirklich ein Vorbild. Da dachte ich, so muss es enden, das Leben.
Ja, bin ich auch. Ja. Absolut, absolut richtig. Und wie gesagt, es gibt immer wieder neue Filme. Wir haben bisher, also lange Zeit jetzt, uns nicht mehr direkt gesehen, sondern ein Telefoninterview gemacht zu Filmklasse 23. Und Sie haben da so schön beschrieben, worum es geht, nämlich um die Zeit, haben Sie mir gesagt. Das ist ein Film über das Vergehen von Zeit. Was für ein Thema ist in diesem neuen Film zu erkennen?
Das Thema Zeit spielt darin auch eine Rolle. Also nicht nur, weil Zeit vergangen ist seit dem Leben von Leibniz, vor 300 Jahren, ein Mensch, der vor 300 Jahren gelebt hat, da fragt man sich, warum macht man jetzt einen Film über den? Und da kann ich nur sagen, die 300 Jahre interessieren mich gar nicht, weil das, was der sagt, das kann man genauso gut jetzt sagen. Und das ist das Wunder auch an der Filmkunst, dass sie die Zeit so frei erzählen kann. Das hat die Menschheit, bevor es den Film kam, gab, überhaupt nicht gekonnt. Es ist das erste Mal, dass die Zeit selber das Medium des Erzählens wird. Und das fasziniert mich auch hier. Es gibt ein anderes großes Thema für den Leibniz-Film, das ist das Bild. Die Frage, was ist ein Bild? Wir leben in einer Welt, ja, ich würde sagen, von einer Bilderinflation. Wir sind von Bildern überrollt, überwältigt. Es werden Milliarden Bilder jedes Jahr gemacht und so viel wie die Menschen mit ihren Handys fotografieren, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Man muss sich fragen, wo geht dieser Schrott überhaupt hin? Weil wir leben in einer Welt des Bilderschrotts.
Und Müll, ja.
Und da kommt ein Philosoph und sagt, wenn ich gemalt werde, dann muss das Bild einen Wert haben, einen ganz besonderen, eigenen, eigenständigen Wert. Und was ist das? Gibt es das überhaupt? Kann ein Bild das Leben als solches beschreiben, einfangen und aufbewahren? Und das ist das Thema, nichts anderes. Und ich muss sagen, für mich als Filmemacher auch das Einzige, das mich mein Leben lang beschäftigt
natürlich,
hat.
Natürlich, das ist ja klar. Ihr Thema, das Bild und Abbild, ja, Original Bild und Kopie, kann man auch sagen. Also es ist, ich muss mir sagen, dieser Film ist ein richtiger Kostümfilm. Sie sehen, also die hier sind zumindest dieses schöne Bild, der grandiose Edgar Selge spielt Leibniz, also den Aufklärer, den Philosophen, für uns in Preußen ja auch sehr wichtig, also in dieser Gegend. Und wir erleben jetzt den großen Wunsch der Königin Charlotte, auch preußische Königin war sie ja, und Charlottenburg ist ja nach ihr benannt.
Ja,
also,
ja,
natürlich. Es ist auch ein Heimatfilm für uns. Herzen. Ja,
für Sie, Berliner.
Ja, für uns Berliner. Und sie ist ja nun weit weg von ihm, hat ihn sehr geliebt und wünscht sich ein Bild. Das ist die Ausgangslage. Sie will also ein gutes Porträt haben. Wunderbare Schauspieler alle. Antonia Bill ist Charlotte, ne? Ja. Also es sind alles grandiose Schauspieler. Und jetzt ist diese Auftragslage ja ziemlich eindeutig. Ein Porträt schaffen. Man sollte ja sagen, ein großer Meister kann das doch. Wo ist dann das Problem für Leibniz? Denn die Ähnlichkeit ist ja nicht die große Frage. Wir sehen es ja übrigens nie.
Ja, wir sehen es nie. Also das war natürlich für mich auch die Frage, zeige ich das Bild? Da wird erzählt über anderthalb Stunden oder 100 Minuten, wie ein Bild gemalt wird. Und da weckt man natürlich die Neugier des Publikums. Wie sieht das Bild am Ende aus? Und das kriegt er nicht zu sehen. Also, aber was kriegt er zu sehen? Er kriegt zu sehen, wie das Bild entsteht. Und er kriegt zu sehen, was das alles bedeutet, das Bilder machen. Und letztlich ist der Film das Bild. Ja. Und deswegen ist es eigentlich nicht ein Film über Malerei, sondern ein Film über Film. Das ist so, dass dieser Kick, wo das Thema überspringt auf das eigene Geschehen. Und was für mich auch ein großes Thema ist, ist die Frage, wo bleibt die Zeit, die wir mit der Entstehung des Bildes verbracht haben? Oder wo bleibt die Zeit, die wir mit dem Drehen und Produzieren dieses Films verbracht haben? Und da sage ich, das ist in dem Film. Also die Zeit ist aufbewahrt in dem Film.
Man könnte sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, das wird im Film sogar fast, ich glaube, wörtlich formuliert, die Zeit ist auch im Bild. Sie ist in den Zwischenräumen des Bildes auch kristallisiert. Ja. Also auch das ist ja nochmal ein Teil des Prozesses, des künstlerischen Prozesses, über den wir gleich weiterreden, weil so glatt läuft es natürlich nicht. Es gibt ja zwei Maler, Malerinnen, die sich daran versuchen und das bereden wir gleich. Leibniz Chronik eines verschollenen Bildes ist der neue Film von Edgar Reitz, hier Premiere als Berlinale Special. Die Geschichte eines Porträts, das gemalt werden soll aus Sehnsucht. Es gibt ja einen Grund dafür, die Königin will ihn um sich haben, den Leibniz. Und ich habe ja schon gesagt, also Edgar Reitz hat es wirklich geschafft, hier tolle Schauspieler zusammenzubekommen. Wir haben hier, das Bild ist immer noch zu sehen, Edgar Selge, der das mit so viel Ironie, so viel Witz und Geist spielt, wie es wahrscheinlich wirklich nur Edgar Selge machen kann. Wir haben aber auch Barbara Sukowa zum Beispiel, ist ja die Mutter, die Herzogin, ne? Also ja. Die Mutter von Königin Charlotte. Wir haben, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, die Künstler. Also wir haben Lars Eidinger und Enne Schwarz, die Maler und Malerin. Jetzt denke ich mal, Sie haben jetzt auch nicht die riesen Honorare gezahlt. Aber reicht da ein Anruf, wenn Edgar Reitz anruft und sagt, kommt, macht mal alle mit? Es ist ja wirklich traumhaft, wer da mitspielt.
Ja, ich habe das nicht gewusst. Man denkt über sowas nicht so nach, wenn man ein Filmemacher ist. Man macht so gut man kann. Aber wenn ich dann anrufe und ich sage, ich mache wieder einen Film, sagt der Schauspieler, wann? Ich bin dabei.
Ja. Mit Lars Eidinger haben Sie noch nicht gedreht zum Beispiel.
Noch nie gedreht, aber er hat sofort zugesagt.
Und er spielt das mit sehr viel Vergnügen. Jetzt kommen wir nochmal direkt zur Herstellung des Bildes. Also, Lars Eidinger ist der Erste, der rangesetzt wird. Er ist ein Routinier. Der denkt, das mache ich so, wie ich es immer gemacht habe, repräsentativ, wird toll aussehen. Und ich habe den Namen des Malers, der da auch Della
Lago.
Ich habe den gegoogelt, ich bin jetzt total unsicher. Sie haben das so geschickt gemacht, gab es den oder nicht?
Es gab ihn nicht, aber es hat sich heute jemand gemeldet, er sagt, den gab es doch. Also das erlebe ich immer wieder, man denkt sich was aus. Und plötzlich sagt einer, das gibt's doch, ich hab's im Lexikon gefunden. Also
der scheitert aber. Also der, warum eigentlich? Warum lehnt Leibniz ihn irgendwann mal ab? Das ist ja schon Teil dieses Diskurses, des Intensiven. Ja.
Also die Wirklichkeit und die Fiktion sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Sache. Es gibt die Wirklichkeit nicht, wenn wir sie nicht beschreiben. Und es gibt, wenn wir sie beschreiben, sofort nichts, wovon wir behaupten können, es wäre wahr. Das ist immer wieder so eine Spiegelung. Und das ist das Faszinierende. Deswegen kann die Kunst über die Welt so gute Aussagen machen, wie sie die Wissenschaft nicht immer kann. Also
Da kommt auch was zusammen natürlich. Leibniz ist Wissenschaftler. Und auf der anderen Seite ist genau, wie Sie sagen, die Welt der Kunst, auch wenn es ein ganz eitler und nicht so toller Künstler ist, aber es prallen hier schon auch Wahrnehmungssorten, Arten zusammen. Kunst und Wissenschaft.
Also das war natürlich zunächst das große Thema. Kann ein Maler, der erfolgreich ist, der viele Aufträge hat, der wahrscheinlich auch gut malt, ein Könner ist, kann der mit seiner Routine die Tiefe eines solchen Porträts erfassen? Kann das überhaupt der Fall sein? Und ich behaupte, es kann sein, aber nicht bei jedem. Also da, wo die Intuition, wo das Nicht-Verbale nicht vorhanden ist, da misslingt es. Und das misslingt bei diesem Routine-Menschen. Und dann kommt eine Malerin aus den Niederlanden, die eigentlich gar nicht weiß, wen sie vor sich hat. Sie ertastet das mit ihrer Seele. Und die bringt das Bild zustande.
Die wird gespielt von Anne Schwarz, die sie als Mann ausgibt, die Figur. Ne? Also sie geht in Männerkleidung, weil sie eben Malerin, ungewöhnlicher Beruf. Jetzt werden Sie sich wundern, ich habe auch da gegoogelt und habe einen Van der Meer gefunden. Der starb 1760 in Amsterdam, gibt es richtig ein dickes Buch. Amsterdam kann man digital einsehen, Sterberegister. Ist aber ein Mann gewesen, aber der hatte diesen Namen, also nicht Vermeer, wie der berühmte Maler, sondern auseinandergeschrieben, Van der Meer. Gab es da irgendeine Inspiration bei Ihnen vielleicht sogar für den Namen?
Nein, wir haben versucht, eine Nähe, so eine assoziative Nähe zu finden, damit man diese berühmten Maler der niederländischen Malerei dabei vor Augen hat und das vergleicht mit dem, was da geschieht. Ansonsten ist die Figur auch vollkommen ausgedacht.
Wie gesagt, den Namen sogar in dieser Schreibweise. Den gibt es, da schicke ich Ihnen mal. Das ist wirklich sehr amüsant. Auch wieder so ein Zufall. Sie ist übrigens sehr begeistert von Rembrandt, von Caravaggio. Und ich finde, ihr Film atmet auch diesen Geist. Also auch von der Bilderwelt her. Es ist sehr warm, schöne Kontraste.
Das ist, was ich mit dem Kameramann über Monate vor Drehbeginn auch durchgespielt und ausprobiert habe. Wir haben immer wieder experimentiert mit Licht. Und wir haben Probeaufnahmen gemacht mit Kostümen und Beleuchtungseffekten und so weiter, bis wir in der Lage waren, diese eigentümliche Stimmung, die in einem solchen Studio entsteht, wiederzugeben. Und das ist ein sehr mühsamer Prozess gewesen. Und dabei wurden viele Dinge, die man gewohnt ist, die uns auch das Leben heute erleichtern. Also wir haben ja heutzutage unglaublich raffinierte Beleuchtungsgeräte. Im Zeitalter der LED-Lampen kann man jede Farbstimmung erzeugen und so weiter. Und alles das hat uns überhaupt nicht geholfen. Was uns geholfen hat, sind die ganz primitiven, einfachen Sachen, die jeder zu Hause hat.
Kerzen oder?
Kerzen und ein Fenster.
Es ist auch ein Film über Licht. Also, dass Licht einfällt, ist es fast eine Sensation immer wieder. Und, das haben wir ja schon ein bisschen besprochen, also über Bild und Abbild, die große Frage, ob das überhaupt möglich ist und ob das Abbild nicht auch ein Original ist. Wie Sie vorhin so schön gesagt haben, Wahrnehmung ist auch Realität. Ja. Aber ich frage mich, da ich jetzt ein Bild von Leibniz so richtig nicht vor mir habe, ich kenne ein Denkmal, in Leipzig steht eins, weil ich da studiert habe, ging es Ihnen auch, als Sie mit Säge gearbeitet haben, um Ähnlichkeit?
Also so diese direkte physische Ähnlichkeit nicht. Was ich aber wunderbar fand bei ihm von Anfang an ist, er ist ein Philosoph. Er ist unter den Schauspielern der Einzige, den ich kenne, der wirklich in der Lage ist, tiefe Gedanken über Monate noch zu vertiefen und zu entwickeln. Wir haben in der Vorbereitung dieses Films miteinander jede Nacht E-Mails getauscht. Es gibt über 79 E-Mails zwischen uns hin und her, jede Nacht. Und zwar nicht fünf Zeiler, sondern fünf Seiten.
Bitte, bitte nicht löschen. Ich weiß, die Archive sind wirklich verzweifelt, ganz ernst. Früher hatte man so Korrespondenzen von Künstlern, hat die noch abgedruckt. Heute werden E-Mails getauscht, also die kann man auch abdrucken.
Ja, das wäre sogar in dem Fall ein ganzes Buch.
Ja, eben, sag ich doch. Sag ich doch, bitte. Bitte, genau. Würde mich sehr freuen. Das ist sicherlich eine wichtige Ahnung. Eine letzte Frage noch. Also übrigens, der Film ist für mich sowas wie selbst so ein barockes Kuriositätenkabinett, weil es hat sowas von einer Preziose. Also die Kostüme sind so liebevoll, die Art der Menschen, wie sie miteinander umgehen. Also es ist so eine kleine barocke Kostbarkeit, auch in ihrem Gesamtwerk. Aber es ist in ihrem Gesamtwerk vielleicht auch noch was Besonderes, so einen Film zu machen, den man wirklich mit gutem Gewissen auch als Kostümfilm bezeichnen könnte.
Ja, wir waren sehr konzentriert. Und die Dreharbeiten spielen sich ausschließlich an einem Drehort ab. Es ist ein einziger Raum. Das heißt, wir hatten ganz regelmäßige Drehtage. Jeden Tag stiefelt man da. Man hat denselben Parkplatz. Man geht zu seiner Arbeit wie ein Maurer und kann sich jeden Tag korrigieren. Und abends, wenn man heimkommt, fragt man sich, habe ich alles so gut gemacht, wie es ging? Wenn nicht, am nächsten Tag mache ich es wieder besser. Und so hat man sich mit den Tagen in einen Zustand gebracht, wo man sagen konnte, alles ist so, wie wir es brauchen. Also ich habe nie in meinem Leben ein glücklicheres Team erlebt. Die waren alle vom Denken angesteckt. Denken steckt an. Das ist eine tolle Erfahrung. Und von Leibniz gibt es eine Notiz, die ich auch gefunden habe, wo er sagt, das größte Glück des Menschen ist das Denken.
Wie schön.
Und das Denken ins Kino zu tragen, ich will die Menschen durch Denken im Kino glücklich machen. Das ist was.
Ja. Recht hat so schön gesagt in Galileo, nicht? Das Denken ist das größte Vergnügen der menschlichen Rasse, nicht? Das
ja.
Recht wahrscheinlich bei Leibniz ein bisschen geklaut. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Satz. Und es macht eben auch einen Riesenspaß, Edgar Selge beim Denken zuzusehen. Das ja. kann man in diesem Film ja. zum Glück. Übrigens gibt es durchaus auch noch Blicke raus oder auch Wege raus aus diesem Raum. Wir sind im Schloss Herrhausen, glaube ich.
Herrenhausen.
Also man sieht das Schloss, die laufen auch mal durch den Park. Ist auch sehr stimmungsvoll. Also es gibt dann durchaus auch noch einen gewissen Szenenwechsel in diesem Film. Leibniz' Chronik eines verschollenen Bildes, sagt ja schon, dass wir das Bild auch entbehren müssen in diesem Film, läuft noch einmal, wo es noch ein paar Karten gibt, und zwar im Kolosseum 1 am Samstag um 21.30 Uhr. Tickets ab 19, das ist dann morgen, ne? Ab 9, morgen, ja, um 10 Uhr kann man also versuchen. Und nach allem, was wir gehört haben, also Edgar Selge will ja unbedingt dabei sein. Also er wird auch hinkommen, wäre eine gute Chance, mit ihm selber auch zu reden und darüber nachzudenken, wie uns dieser Film so anschaulich zeigt, die großen Schmerzen, die Schwierigkeiten beim Bildermachen. Insofern ist es auch ein Arbeitsbericht Ihres langen Filmemacherlebens. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Edgar Reitz. Schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.